Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die und ich habe heute Tobi Nähren zu Gast. Tobi Nähren arbeitet bei Areto 8, ist dort Geschäftsführer und hat sich zur Aufgabe gemacht, strategische AI-Beratung zu machen. Wo stehen wir momentan im Thema AI? Was gibt es strategisch zu beachten und was kann ich nicht alles tun?
Ja, hi.
Tobi, guten Tag, na?
Hi, Andreas.
Also, ich wollte nochmal mit dir darüber reden, wie du momentan in Deutschland die Lage im Mittelstand siehst und auch bei Konzernen, wie gehen sie mit dem Thema AI rum? Wie siehst du so den Reifegrad?
Ja, also ganz kurz vorab, ich mache ja gar keine reine KI-Beratung, sondern wir kümmern uns vor allen Dingen um Zukunftsberatung, nenne ich das mal. Und dann sagt der Erste, sag mir doch mal, was in Zukunft passiert. Und meine Antwort ist dann immer, ich weiß es nicht. Und dann kriege ich ein Stirnrunzeln, weil warum machst du denn Zukunftsberatung, wenn du gar nicht weißt, was passiert? Der Trick daran ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Zukunft ja nicht fertig ist. Die ist nicht geschrieben, sondern wir können sie beeinflussen. Das heißt, von diesem Punkt aus, an dem wir heute stehen, gibt es unzählige, unterschiedliche Zukünfte. Es ist aber an uns, die Zukunft zu machen, die wir gestalten wollen und die wir erreichen wollen. Und das wiederum ist das, was wir in Unternehmen reinbringen wollen, aus der Beobachtung heraus, dass wir, ich sage jetzt mal ganz knapp, einen Zukunftsmangel oder ein Zukunftsdefizit sehen. Also ganz viel sind schon irgendwie da froh darüber, dass sie jetzt die Digitalisierung irgendwie in Anführungszeichen bewältigt haben. Und jetzt kommt auch noch KI und das nächste und alle sind so, jetzt bin ich aber auch erschöpft. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir positive Zukunftsbilder brauchen, um Menschen und Organisationen dafür zu motivieren, sich dahin zu bewegen. Und dann kommen wir auch auf das Thema KI, das nämlich natürlich ein totaler Zukunftstreiber ist. Und du hast jetzt schon gesagt, was passiert da gerade? Und das ist dann wiederum sozusagen der Schluss zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass es gerade eine große Ernüchterung in dem Thema gibt, gerade im Mittelstand.
Okay, führ das mal ein bisschen aus. Also wir haben, ich sag mal so, du differenzierst das ja anders als ich. Ich sag halt, ich habe dich in die Schublade strategischer KI-Berater gesetzt, weil ich sage, das ist natürlich ein großer Teil der Zukunft. Sehe das auch total strategisch, das Thema. Du sagst, ja, okay, ich bin natürlich mehr Zukunftsberater. Das heißt, du machst das Feld nochmal wesentlich größer auf, wo KI dann eine richtige große Rolle spielt. So, jetzt glaube ich, dass viele Leute, weil ihr aus dem technischen Umfeld seid, auch das Zukunftsthema Nummer eins dann KI ja ist. Und du hast gesagt, hast gerade ausgeholt und hast gesagt, wie sieht das denn der Mittelstand gerade? Und du hast von Ernüchterung gesprochen. Was bedeutet das?
Naja, wir sehen gerade an ganz viel, wenn man sich diesen Gartner Hype Cycle anguckt, dann sind wir so an dem Rollercoaster quasi drüber. Wahnsinnig viel Geld geht rein. Alle sind irgendwie begeistert und haben Sachen gestartet und jetzt geht's gerade wieder runter, weil sie sich fragen, okay, was heißt denn das jetzt? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Bild meiner Mutter, als ich ihr 2003 oder 2004 zu Hause Internet installiert habe. Dann saß sie davor, hat eBay eingegeben, hat drei Sachen gesucht, hat zwei Sachen gegoogelt, hat gesagt, so. Und jetzt? Also die Leute, es fehlen die konkreten Anwendungsszenarien und die Begleitung, wie man das in der Organisation sauber implementiert, wie ich das tatsächlich, was heißt Agentic AI in meiner Organisation? Was ist der Möglichkeitsraum, der da überhaupt aufgeht? Und dann kommen Berater, auch uns passiert das und ist das passiert, zu sagen, ja, dann machen wir mal einen Use Case Workshop, dann sagt uns doch mal Use Cases. Und dann sagen die, dann kriege ich große Fragezeichen, weil der Möglichkeitsraum so groß ist, dass ich gar nicht weiß, wo da der Use Case draus entsteht. Und da bin ich der Überzeugung, dass man als Beratung und als das, was wir dann versuchen reinzubringen, zu sagen, an welchen Stellen können wir euch denn helfen, einen Blick darauf zu kriegen, welche Möglichkeiten sich darin verbergen? Was kann das machen und was könnt ihr jetzt konkret am Beispiel KI, was könnt ihr damit machen, um tatsächlich produktiv Mehrwerte zu erzeugen und nicht nur fünf Leuten oder 30 Leuten eine Copilot-Lizenz eine Copilot-Pro-Lizenz zu übergeben und zu sagen, habt viel Spaß damit.
Ist witzig. Ich habe ganz krass dieselbe Meinung wie du. Ich habe aber zu etwas anderem eine ganz andere Meinung. Und zwar, wenn wir uns auf dem Gartner-Cycle nochmal beheben, wenn wir den jetzt wählen wollen als Modell, ne, würde ich viel eher sagen, wir sind nicht ganz oben angekommen. Ich würde sagen, wir sind gerade noch am kompletten Anfang des Hypes. Also ich würde die Einordnung so machen, dass wir den obersten Hype, den obersten Punkt noch gar nicht überschritten haben, um runterzukrachen, um dann zu nivellieren. Bei mir ist es noch immer so, ich habe das Gefühl, aber vielleicht auch, weil ich Historiker bin und immer sage so, ey, größere Zeitspannen. Ne? Meine Interpretation ist eher, dass ich sagen würde, wir sind da noch ganz am Anfang und wie du es auch jetzt gerade beschrieben hast mit deiner Mutter und dem Internet, ne? Dass wir da sind. Da war aber noch nicht die Phase, wo zum Beispiel die ganze Blase kam und des Internet-Hypes und diese Dotcom-Firmen und die E-Firmen und so weiter. Ich hätte es ein bisschen früher angesetzt, aber würde alle Symptome, die du gerade genannt hast, halt zu 100% unterschreiben. Ich wäre nur woanders auf dem Modell quasi ja, unterwegs.
Ich bin voll bei dir, dann mache ich es nochmal ein bisschen größer auf. Ich glaube, wir sind in sozusagen, die Gartner-Kurve ist ja wie eine Welle und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, die so schnell ist, dass quasi die eine Welle von der nächsten schon überholt wird und wir sehen gar nicht, was in unserem Rücken schon sozusagen reindrückt. Also wenn ich Vorträge halte oder das, was wir hier als Modell benutzen, dann benutze ich oft die Überschrift, wir sind am Vorabend des Zeitalters der Intelligenzexponentialität. Also wenn ich sozusagen hier Historiker aufmache, wir verstehen uns, ich bin studierter Politikwissenschaftler und Kunsthistoriker. Dann gibt es, ich sag mal, ganz grob gesagt, so drei Exponentialitäten. Ne? Wissensexponentialität, Bucherfindung. Es ändert sich im Grunde die ganze Welt, es bilden sich Staatssysteme aus, weil Wissen übergeben wird und transferiert werden kann. Eine Produktions- bzw. Wertschöpfungsexponentialität mit der Erfindung der Dampfmaschine, ganz platt gesagt. Und wir haben jetzt, und ich glaube, die Digitalisierung ist nur das Vorspiel gewesen, weil es die Daten geschafft hat für die Maschine, die jetzt sozusagen in Wirkung kommt, mit der KI. Und wir sind jetzt am Zeitalter da, wo Intelligenz auf einmal in unfassbarer Menge exponentiell zur Verfügung steht. Und die Auswirkungen, die das hat, werden immens sein. Die einzige, und das ist das, wo wir wiederum ansetzen wollen, zu sagen, das weiter so, what brought us here, won't get us there. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wo schlägt das bei uns auf? Und der Chatbot auf der Webseite, die Anwendung für die Bildbearbeitung in meinem Marketing wird nicht die Antwort sein, sondern es wird ein ständiges Hinterfragen sein, mit der Taschenlampe zu versuchen, die nächsten 15 Meter auszuleuchten, um zu verstehen, wo kommt der Einschlag in meinem Geschäftsmodell? Was muss ich dafür verändern? Wie kann ich reagieren, um mich selber zu hinterfragen und die eigene Organisation irgendwie resilient zu machen, weil Transformation wird das auslösen und das wird kommen und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Ja, ich glaube auch, es wird ja oft der Vergleich zum Buchdruck oder halt auch zur industriellen Revolution gezogen. Ich finde immer ganz spannend, bei dem Buchdruck kann man sich den Artikel mal bei Wikipedia durchlesen von der sogenannten Lesesucht. Also, es gab eine Riesenangst davor, dass wenn ja jeder alles lesen kann, ne, dass dann ja in diesem Buchdruck plötzlich eine Gefahr beherrscht, dass die Leute alle abkommen, ne, vom rechten Wege. Das nennt sich Lesesucht. Und vor allen Dingen, was war das Problem? Man wollte nicht, dass Frauen lesen. So, und die Kirche hatte auch ein gewisses Interesse, dass nicht gelesen wird. Und dann wurde argumentiert nach Fake News. Also dieselbe Argumentation beim Buchdruck, sehr spannend, dass man da damals schon gesagt hat, ja Moment, da kann ja jeder auch was Falsches schreiben, das muss ja gar nicht wahr sein, das muss ja gar nicht in unser theologisches Weltbild in irgendeiner Form reinpassen, da kann ja jeder jetzt alles tun. Ich finde es ganz spannend, die Parallelen dort zu ziehen, die völlig berechtigt sind, ja, haben wir ja gesehen. Also Bücher haben auch sehr viel Schlechtes ausgelöst, aber auch die Chancen zu sehen. Wenn du jetzt so als, sag ich mal, ich nenne dich jetzt einfach mal Zukunftsberater, das finde ich viel besser und viel sexier als KI-Berater, strategischer KI-Berater. Wenn du als Zukunftsberater jetzt sagst, wie stellt sich ein Unternehmen auf? Bist du dann jemand, der eher über die Angst kommt oder über den Optimismus?
Das hängt so ein bisschen davon ab, mit wem ich das Verkaufsgespräch führe. Grundsätzlich glaube ich, dass wir keine andere Chance haben, als uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass wenn Menschen aus ihrer Komfortzone raus wollen und sich, wenn wir Dinge verändern wollen, gemeinsam mit Menschen und nicht top-down, dann braucht es positive Zukunftsbilder. Und positive, neudeutsch sagt man dann Narrative. Und wir brauchen ja selber auch einen Pfad in einer Organisation, wo wir uns hinentwickeln wollen und nicht nur, was uns treibt und wovon wir weglaufen. Von daher bin ich ein großer Freund von einer Hinzu-Beratung und das ist ja genau das, was wir dann tun wollen, nämlich gemeinsam mit Unternehmen Szenarien zu entwickeln und dann strategische Pfade dran zu legen, wie man sich zu diesen Szenarien hinentwickeln kann. Und Szenarien meint hier Zukunftsbilder, also tatsächlich Dinge, die das Gehirn braucht, um sich etwas vorzustellen, was noch nicht ist. Also Geschichten, konkrete Bilder. Und da kann einem natürlich auch KI total helfen, diese Sachen zu zeichnen und plastisch zu machen. Weil dann kann ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Führungstruppe erklären, guck mal, da könnte es hingehen. Was müssen wir denn tun, um das zu machen?
So, jetzt sind wir ja, sag ich mal, immer alle davon geprägt. Es gibt diesen schönen Spruch, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht meistern. So, jetzt geht's mir auch so, ich suche ja immer händeringend nach Parallelen. Und das Problem ist, ich sehe viel mehr, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen haben als damals. Also mein schönes Beispiel dabei ist immer, die industrielle Revolution hat 150 Jahre gedauert, kann man jetzt auch wieder größer und kleiner ziehen. Genauso wie du schon so schön sagtest, ist eigentlich die Erfindung des Internets nachher nur eine Randnotiz, wenn Historiker das einordnen, oder ist es wirklich der Game Changer, wie wir das jetzt gerade noch vor 5 Jahren dachten? Und da finde ich das immer so ganz spannend. Man hat 2 Generationen Zeit gehabt, rechnen wir einfach mal so, dass, oder fast 3 bei der industriellen Revolution, um sich daran zu gewöhnen, dass wir nicht mehr unsere Kinder auf dem Acker haben, sondern dass wir sie in die Schule stecken können. Wir haben uns daran gewöhnt, dass nicht mehr körperliche Arbeit das Nonplusultra ist, sondern dass Essen verfügbar wird und so weiter. Das ist alles in Zeitalter der industriellen Revolution passiert. Und jetzt ist es aber so, dass wir das innerhalb, sage ich mal, 5 Jahre, was sich ja jetzt schon alles verändert hat. Für mich ist es so, wenn ich aufs Schulsystem gucke, wo ich noch nie ein großer Freund war, das hat sich ja, oder das Studium, wie es jetzt mit Bachelor Master auch noch gemacht wurde, wie das passiert ist. Wenn ich dann sage, das gucke ich mir die Vergangenheit an und jetzt kommt die Zukunft, werden doch viele Dinge viel schneller obsolet und haben doch gar nicht mehr so ihre Rechtfertigung. Wie das aber 150 Jahre hatte ich Zeit bei der industriellen Revolution. Jetzt muss ich aber sagen, das geht morgen los. Wie kann ich dem als Unternehmen oder auch, sagen wir mal, gesellschaftlich politisch, wie du das siehst, wie kann ich dem begegnen? Also einmal als Einzelperson, jetzt ich, Andreas Wiener, stellt die Frage, und einmal als Unternehmen, wo jetzt in der Führungskräftekreis das macht. Nicht beides total spannend.
Ja, ich glaube, als Einzelperson ist die Chance noch höher, dass wir das gut hinbekommen. Wenn man sich anguckt, wie heute Jugendliche lernen, mit sozialen Medien interagieren, die es vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren noch gar nicht gab. Also mit allen negativen Auswirkungen, die auch Social Media mit sich bringt, und ob TikTok süchtig macht und was das sozusagen mit dem Gehirn macht, Stichwort ADHS und irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten etc. pp. Und trotzdem glaube ich fest daran, und wenn ich Jugendliche beobachte und wenn man Studien liest, dass die eine wahnsinnig hohe Medienkompetenz entwickelt haben in ganz, ganz kurzer Zeit. Also ich glaube, wenn du in 5 Jahren, bin ich fest davon überzeugt, wenn du in 5 Jahren Jugendlichen fragst, wie er mit Medien umgeht, sagt er, ich brauche irgendwelche Prüfmechanismen, um zu wissen, ob das echt ist, weil der kein Video mehr glauben wird. Die Videos sind jetzt schon in einer Qualität, ob der springende Hund von den Olympischen Spielen, die wir da irgendwie mit VO3 gesehen haben, ob der echt ist oder nicht. Ich glaube, dass heute kein 15-Jähriger mehr sich Videos anguckt und die für voll nimmt, wie meine Mutter das tut und total davon überrascht wäre, wie die Hunde zum Salto machen bekommen haben. Also ich glaube, das Individuum, um auf die Frage den ersten Teil zu antworten, ist relativ schnell in der Lage, sich anzupassen. Vor allem je jünger, desto besser, desto leichter fällt es ihm. Und es ist eine Aufgabe von Organisationen, ihre Mitarbeiter oder die MitarbeiterInnen zu befähigen, mit solchen Veränderungen umzugehen. Medienkompetenz auszubilden, KI-Kompetenz auszubilden, den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, damit rumspielen zu können. Innovation heißt auch immer, ein Stück weit sich verlaufen dürfen und mal Sachen ausprobieren, ohne dass man sagt, dabei muss dann immer gleich das rauskommen. Und dann kommen wir gleichzeitig auch schon zu Unternehmen und Organisationen. Ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Innovationsgeist und einen Geist von Ausprobieren. Und das ist gerade in Deutschland ein Problem, weil wir eine Volkswirtschaft haben, die total darauf getrimmt ist, effizient zu arbeiten, Prozesse auszugestalten. Die Facharbeiterausbildung, die diesen Wohlstand in Deutschland 70, 80 Jahre lang gewährleistet hat, die ist darauf ausgebildet, dass ich eine wahnsinnig hohe Prozesskompetenz habe und genau weiß, welcher Werkstoff mit was, wo in der Kette ich den wiederum ausfülle. Und das in Organisationen zu verändern oder in der ganzen Volkswirtschaft zu verändern, das wird eine disruptive Phase werden. die sehr viele Schmerzen, sehr viele Veränderungen hervorruft. Und man kann nur hoffen, und ich will gar nicht das Prinzip Hoffnung und die Flagge hissen, aber man kann nur hoffen und daran mitarbeiten und darauf einwirken, dass Organisationen sich hier veränderungsbereit aufstellen und das entsprechend begleiten und auch seitens der Politik die Abfederungsmechanismen mit unterstützt werden, die die notwendig sind, um diese Veränderung so ein Stück weit mit abzufedern. Weil die werden, dass das den Arbeitsmarkt verändern wird, ist, glaube ich, komplett unstrittig.
Okay, das hast du jetzt nochmal weich formuliert, ne? Dass es den Arbeitsmarkt verändern wird, ist komplett unstrittig, heißt ja auch, dass viele Jobs es so in der Form nicht mehr geben wird. Jetzt bin ich ein Unternehmen, das natürlich wirtschaftlich arbeiten muss. Ich habe es schon in einem Podcast erzählt, aber zum Beispiel, ich bin Kind der 80er und 90er Jahre. Und dort habe ich solche Filme gesehen, wo halt dann in Detroit die Worker, so Wall Street und solche Sachen und in der Flugzeugbau entlassen wurden aufgrund der Robotik. Da haben wir uns hingestellt und haben alle immer gesagt, ja, müssen wir umschulen, müssen wir zu Wissensmitarbeitern machen. Jetzt haben wir dasselbe nochmal und jetzt frage ich dich nochmal so ein bisschen mit dieser Glaskugel und die Zukunft. Was machen denn, wenn sich diese Jobs so hart verändern, diese Wissensarbeit, das Prozessuale, alles, was gut eine Maschine kann, was heute Menschen en masse machen, was machen die denn dann zukünftig? Wir können ja jetzt nicht alle, so wie der Wiener, in irgendwelche Kreativberufe gehen, in irgendwelche Menschenberufe, in Motivation, Kommunikation etc., sondern ich kann ja jetzt auch, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber irgendjemanden, der sehr prozessual Dinge abarbeitet in seinem Fach, nennen wir das mal so, da habe ich das maximal schwammig gemacht, wie kriege ich den denn jetzt umgeschiftet, wenn ja gerade, bleib mit dem Beispiel deiner Mutter, dass die sagt, ja, Medienkompetenz tue ich mir schon schwer. Mein Vater zum Beispiel, der ist Manager einer großen Krankenhauskette und der kauft sich kein neues Handy. So, das ist halt, wo ich auch so denke, kann das nicht wahr sein. Und deswegen trifft es da genauso. Aber was ist so deine Meinung? Was machen wir mit diesen Wissensmitarbeitern? Wie entwickeln wir die? Oder kann ich die als Unternehmen nutzen? Oder muss ich sagen, hoffentlich werde ich die schnell los?
Naja, also ich würde sagen, natürlich kann man die nutzen. Die haben ja eine hohe Kompetenz über das, was in der Organisation existiert. Und wir sehen ja auch, dann sind wir wieder Stichwort irgendwie der Hype-Cycle und die harte KI-Realität, wie sie heute noch ist, dass die KI heute in keinster Weise perfekt arbeitet. Was ich ja aber eigentlich will, ist Mitarbeiter, die eine höhere Kreativleistung bringen, bessere Lösungen erstellen, neuere Materialien machen, was auch immer, also Innovationen vorantreiben, weil sie mit Hilfe von KI arbeiten können und da auf Agenten zurückgreifen, die Arbeitsprozesse abnehmen. Der Videoschnitt, also ich glaube, keiner, der heute irgendwie im Bereich Videoschnitt arbeitet, hat eine hohe Freude daran, die Dateien zu organisieren und sich irgendwie Benamungen zu machen, sondern das wird halt heute irgendwie sozusagen im Backend des Videoschnitts irgendwie verwurstelt. Und trotzdem braucht es noch jemanden, der sich überlegt, was ist die Storyline, was ist die Geschichte, die das Video erzählen soll, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube,
das finde ich aber spannend. Da bist du aber, wenn ich kurz einhaken darf, da bist du aber ja gerade wieder bei dem, was ich ja auch einsagen würde, da hast du einen kreativen Beruf. Also im Sinne von, wie wirkt der Schnitt? Du kriegst ja auch einen Oscar verliehen für Schnitt. So, das wäre etwas, wie erzähle ich die Geschichte, wie inszeniere ich sie, wie mache ich das? Das wäre für mich alles okay, zweifellos. Da habe ich nicht die Angst. Ich würde aber eher sagen, bleiben wir hier mit dem Beispiel, wir machen jetzt beide eine Podcast-Folge und das Transkript wird automatisch erstellt. Daraus wird mir automatisch eine Beschreibung gemacht. Daraus kann es automatisch auf YouTube hochgeladen werden. Andere Leute können es anhören, ist alles super findbar, bla 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 sowieso. Und er macht mir noch Titelvorschläge. Schwer ist das, was wir beide hier gerade machen, nämlich uns auszutauschen und zu sagen, wo stehen wir auf dem Hype-Cycle, wie siehst du das, was ist die Meinung, direkt darauf antworten, das ist schwierig. Was aber ja nicht schwer ist, ist die Verarbeitung. Da habe ich aber Menschen früher für gebraucht, die prozessual super waren, die ich aber heute gar nicht mehr brauche.
Ja, und also da wird es, glaube ich, Disruption geben und ich habe keine Antwort darauf, was die alle machen. Was uns in die Karten spielt, sozusagen demografisch, ist, dass wir, und das geht ja vielen westlichen Ländern so, dass wir gar nicht mehr ausreichend Arbeitskraft haben, die diese Arbeiten überhaupt erfüllt. Also wir haben ein riesiges Problem in der Pflege von, ich sag jetzt mal ganz hart, krumm gebuckelten Menschen, die zu wenig Geld verdienen. Wenn die einen Roboter hätten, der ihnen hilft, Menschen hochzuheben, würden die alle sagen, sofort kauf ich, nehme ich. Und ich glaube nicht, dass wir da mit einem Arbeitsplatzverlust zu tun hätten, sondern da können sich Menschen dann den Menschen widmen, ohne sich das eigene Kreuz zu verheben. Und wenn wir uns angucken, was in der Verwaltung gerade an Nachwuchspersonal fehlt, wäre dort eine Prozessoptimierung, auch eine KI-gestützte Prozessoptimierung hochwillkommen, um den Leuten, die als Sachbearbeiterin in den Behörden einen Job machen, den nicht so viele Leute machen wollen, den wäre auch total geholfen. Ich glaube, also da geben sich sozusagen der demografische Wandel und KI ein Stück weit die Hand. Und inwiefern das auch durch zeitliche Überlappungen schneller kommt, als wir das wollen, oder ob wir das aussteuern können und welche Abfederungsmechanismen der Sozialstaat an der Stelle findet, das werden wir gucken müssen. Kann ich heute auch nicht en Detail beantworten. Aber auch da halte ich es für total notwendig, dass man entsprechend vordenkt und genau das früh genug in die Zukunft guckt, um die Abfederungsmechanismen so ein Stück weit vorzubereiten, bevor es dann zu spät ist und 5 Millionen Menschen auf der Straße stehen und irgendwie demonstrieren gehen.
Ja, ich glaube ja, dass es diesmal ja auch eine andere Bevölkerungsschicht trifft, als wie wir das jetzt vorher hatten an meinem Beispiel 80er, 90er Jahre. Das heißt, der Arbeiter als solches wird ja so, der Handwerker wird ja immer besser verdienen, merken wir ja. Es wird immer bessere Nachfrage. Wenn du ein Handwerk kannst, würde ich mir wenig Sorgen machen um einen Job. So, wenn du Tischler bist, super. Wenn du Friseur bist, super. Ich glaube halt nur, dass es jetzt gerade die Konzernmitarbeiter, wo man auch teilweise gar nicht weiß, was die eigentlich den ganzen Tag tun, wo halt oft so, sag ich mal, keine Transparenz darüber ist und wo die über gesellschaftspolitisch sehr hohe Gehälter haben, also übertrieben hohe Gehälter, die gar nicht mehr an den Wohlstand von Deutschland in irgendeiner Form angepasst sind, weil das ist nicht mehr so, wie das vielleicht mal war. Und ich glaube, dass es diese Schicht nämlich hart treffen wird. Nämlich, das merke ich ja auch, dass die Frage bei uns in so kleinen Unternehmen ja immer ist, können wir das nicht auch mit der KI machen? Und dann ist es ja auch KI first. Das heißt, es muss ja gar nicht besser sein, ob der Mensch oder die Maschine besser ist. Egal. Ich sage trotzdem, ich gehe mit der Maschine. Und ich glaube, da haben wir plötzlich eine Schicht, die wir immer so als Mittelstand bezeichnet haben, die mit ihrem Audi A4 in einem Reihenhaus im guten Vorort wohnen und irgendetwas machen und die jetzt beim, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die bei einem großen Konzern, schwäbischen Konzern, schon immer gearbeitet haben, wo es so ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade, wenn wir über die Zukunft reden, dass diese Leute nicht mehr so gebraucht werden, es sei denn, sie haben ein Domänenwissen oder können mit der KI arbeiten. Und deswegen nochmal der Aufruf von mir, wie ich das jetzt so mache, weil ich habe viele Gespräche mit vielen Leuten, die sagen immer so, mir, wie können wir Arbeitsplätze abbauen? Die sitzen nicht bei mir im Podcast und sagen das laut. Aber diese Gespräche führe ich gerade, wenn es um das Thema AI geht. So, und deswegen kann ich jeden nur ermutigen, der Letzte, der vom Bord geht, wenn du so einen, sag ich mal, Mittelstandsjob hast, der Letzte, der vom Bord geht, wird immer der oder diejenige sein, die sich mit AI beschäftigt. Weil bis das ersetzt ist, bin ich der Letzte in der Schlange. Das heißt, man kann es momentan auch selber ein bisschen, sag ich mal, schon durch kleine Schritte, selber ein bisschen steuern, wie man das macht. Also, wenn du jetzt bereit bist, mit der AI zu arbeiten, wenn wir auch bereit sind, auszuprobieren und wie es immer so ist, bleiben wir bei dem Circle. Ich glaube, man wird viel zu viele Leute entlassen, die man dann nachher wieder braucht, weil sich etwas Neues ergeben hat mit AI zusammen, wo du aber sagst, ey, das ist mit Menschen ja viel geiler. Das brauchen wir auch. So, und wenn du dann so in diesen Zukunftsworkshops bist, gehe ich mal auf, du machst viele Folien, du machst viele Sachen, das geht ja auch dann emotional, redest du mit den Leuten, es ist ja Zukunft, wir wissen es ja nicht, wir können es ja nicht 1:1 von den Daten ablesen. Das ist ja auch Bauchgefühl, das ist Erfahrung, das ist Rauskitzeln oder wer will man eigentlich in der digitalen AI-Welt selber sein, für was will man stehen? Ich bin auch gleich fertig, aber so, wenn ich ein Juwelier bin, würde ich mir auch wenig Sorgen machen, weil da gehe ich trotzdem hin und will beraten werden. Ich kaufe keine Rolex im Internet. Das hat sich trotzdem bewahrheitet. Das Einzige, was geblieben ist in den Innenstädten, sind Luxusgeschäfte. So, weil die anders anderen Standing haben. Und wie siehst du das, wenn du mit diesen Unternehmern sprichst, wenn du diese Workshops machst? Wo entscheiden die sich für? Wie machen die das? Wie gehen die damit um? Wenn, also sag ich mal, viele dieser Leute sind ja auch Familienunternehmen, die geprägt sind und genauso sind, wir haben jetzt deine Mutter hier jetzt immer so genommen, ne, aber nehmen wir jetzt auch meinen Vater, die so geprägt sind aus einer Zeit heraus, können die das jetzt eigentlich in die nächste Phase, AI-Phase, lenken. Was meinst du? Ja oder nein? Also, dass sie Beratung brauchen, wissen wir. Deswegen ruft die Tobi an und macht das mit ihm zusammen. Aber nach dem Motto, was ist so dein Gefühl? Kriegen wir das hin?
Mein Gefühl ist, das finde ich gar nicht so ausschlaggebend. Also ich glaube, man kann wahnsinnig viel hinkriegen, wenn man sich aufmacht und sich den Mut zusammennimmt, Dinge zu machen. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was du jedem einzelnen Mitarbeiter empfiehlst, im Sinne von fang an, dich damit zu beschäftigen, weil dann hast du dich als einer der früheren damit beschäftigt und gehst später von Bord als jemand, der das irgendwie sich da verweigert hat und kopfschüttelnd in der Ecke stand und die Arme vom Bauch verschränkt hat. So würde ich sagen, das ist halt Marktwirtschaft und es ist eine wahnsinnige Effizienzmaschine. Es wird total viel verändern und da kann ich jetzt sagen, damit setze ich mich nicht auseinander. Da muss ich aber in Brandenburg aufs Land ziehen und irgendwie Subsistenzwirtschaft machen und Möhren stampfen. Das kann ich machen, aber so dann bin ich nicht mehr Teil der geht auch total fein, aber dann bin ich nicht mehr Teil der sozusagen betriebswirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Equation und darf vor allen Dingen nicht davon rechnen, dass ich das Gemüse zu einem Marktpreis irgendwo hinverkauft kriege, sondern dann rede ich tatsächlich von einem sehr kleinen Cycle sozusagen, Wertschöpfungskreis. Wenn ich, und ich glaube daran, dass man da viel bewirken kann, wenn auch Unternehmen sich eben aufmachen und sagen, okay, lass uns das ausprobieren, lass uns gucken, was da drin steckt, lass uns verstehen, wo das in unserem Geschäftsmodell aufschlägt und wo wir Effizienz gewinnen können, wo wir unsere Produkte besser machen können, wo wir vielleicht neue Produkte erdenken können und anbieten können, dann ist da total viel Musik drin und dann ist da ja auch viel Agilität im deutschen Mittelstand. Also dann ist ja, was irgendwie, da muss man, finde ich, auch unterscheiden zwischen dem Konzern, der irgendwie böse beschrieben wird und man guckt nach Wolfsburg und schüttelt den Kopf über diese gefühlt halbe Stunde, die der ECE daran vorbeifährt, wenn man irgendwie durch Wolfsburg fährt und denkt sich, wie soll das hier jemals verändert werden? Und trotzdem findet da ja gerade ein totaler Shift statt. Also in diesem riesen Koloss zu Elektromobilität. Und gleichzeitig, und das glaube ich, wenn die das schaffen, sozusagen ihr Kernwertschöpfungsversprechen der Antrieb zu verändern, dann kann eigentlich auch, und da bin ich dann wieder ganz optimistisch, hat jeder deutsche Mittelständler die Chance, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wir verändern das. Also ich habe heute Morgen noch gelesen, habe es mir direkt rausgeschrieben, Google hat das Geschäftsmodell verändert. Also sie gehen nicht mehr auf den Punkt, wir haben eine Internetsuche und listen die besten Seiten auf, sondern wir geben mit KI die besten Ergebnisse aus, wo auch immer das noch hinführt, Richtung Kaufempfehlung etc. pp. Aber wenn selbst Google es schafft, in relativ kurzer Zeit das Geschäftsmodell zu transformieren, dann kann ich doch nicht als Mittelständler sagen, nee, das kann hier nicht sein, sondern wir machen weiterhin Schrauben und Nieten und wir werden auch in 5000 Jahren noch Schrauben und Nieten machen. Also selbst wenn Google so ein Koloss sich verändert oder wenn Volkswagen sich verändert, dann glaube ich, jeder deutsche Mittelständler sollte sich damit auseinandersetzen, wie kann ich mich verändern? Und es gibt Hoffnung, dass Veränderung möglich ist.
Ich glaube, ich sehe es auch genauso wie du. Ich bin ja immer so aus einer Konzernwelt und habe immer diese Konzernbrille. Und deswegen habe ich auch genau das, was du gesagt hast, immer so dieses negative Bild von der Tanker, der sich so schlecht bewegt. Mein positives Beispiel wäre ja, es ist die größte Chance des Mittelstandes, endlich gegen diese Konzerne anzukommen. Das heißt, wo ich früher über Personal viel gemacht habe, wo ich über Power, Investitionen, Geld viel gemacht habe, kann ich ja heute auch mit einer verfügbaren AI, die ja bisher noch nicht das Geld kostet, weil die Geschäftsmodelle sich ja orientieren an den großen Social-Media-Plattformen. Die Geschäftsmodelle sind ja nicht die, wie wir es kennen, dass ich jetzt eine SAP-Einführung mache oder sowieso. Es ist für jedermann verfügbar, es ist für jedermann da und da das macht mich eher positiv und optimistisch, dass viele Mittelständler, was wir früher als Hidden Champions genannt haben, jetzt sagen, sie werden sichtbar. Dass das eine Chance ist, dass man richtig aus dem Schatten dieser Konzerne, weil man diese Abhängigkeit ablegen könnte, hinausgehen kann. Deswegen glaube ich, ist das nicht so, oh, wie viele Arbeitsplätze, oh, wie viele Sachen, sondern ich kann schneller organisieren, ich kann besser organisieren, ich kann Dinge, die genervt haben, die jedem genervt haben, ich kann Potenziale entfalten. Und dadurch, dass ich viel kleiner bin, kann ich das vielleicht auch viel schneller nutzen, bevor das die großen Tanker machen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance und deswegen bin ich sehr optimistisch. Wir sind in einem Zeitalter, das mir persönlich den Spaß meines Lebens macht. Ich bin auch froh, noch in einer Zeit zu leben, wo jetzt nicht das Handy und das Internet die größte Errungenschaft ist, sondern es nochmal was kommt, was größer ist als das. Ich dachte ja, ich sterbe mit, ja alles klar, das Internet. So, und das finde ich total spannend und wir wissen ja gar nicht, was als nächstes kommt. Und deswegen würde ich auch sagen, dieses ganze Thema positiv zu besetzen, das zu machen. Dennoch, jetzt ist die Zeit des Handelns und jetzt muss man etwas tun. Daher möchte ich euch empfehlen, ruft den Tobi an, ihr kriegt ihn auf LinkedIn, ihr kriegt ihn über die Areto-Seite, ihr kriegt ihn über Areto 8, ihr findet ihn schon. So, das wird alles nicht so schwer sein. Macht mit ihm Workshops, macht euch ready, macht einen Health-Check. So, ich kenne Tobi auch ein bisschen. Er macht jetzt auch nicht gleich die Uhr an, wenn ihr gerade mal einen Moment telefoniert. Das ist alles total fein, das ist alles cool. Der nimmt auch meine Hörer ab und der macht das mit Leidenschaft. In dem Sinne möchte ich sagen, Tobi, du hast, wie es Tradition ist in dem Podcast, die letzten Worte. Du kannst sagen, was immer du möchtest. Du kannst über Fußball reden, über Tischtennis, du kannst über das Wetter in Berlin reden. Man hörte übrigens raus, dass du Berliner bist, weil du Brandenburg gebasht hast. Daher war es relativ klar, dass du in Berlin wohnen musstest, weil du Brandenburg als Beispiel genommen. Und du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst irgendwas anderes sagen. Du kannst der Community irgendwas mitgeben. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist: Andreas, lieben Dank für die Einladung.
Okay. Ich würde sagen, Zukunft ist zum Machen da. Deswegen würde ich mich freuen über jeden, der sich meldet. Ich freue mich total über Austausch. Das hier hat schon großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, der erste Austausch ist der erste Schritt. Ich freue mich total, wenn wer auch immer, sich meldet und wir darüber in den Austausch kommen, wie wir so ein bisschen das besser machen können, was uns alle betreffen wird, nämlich Zukunft und Transformation hinbekommen.
In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Auf bald. Tschüss.
Ciao.